So, ich darf euch auch ganz herzlich begrüßen zu diesem Gottesdienst, auch alle Zuschauer am Livestream, die eingeschaltet haben, ein ganz herzliches Willkommen. Es ist schön, dass wir hier sein dürfen, dass wir Gottesdienst feiern dürfen, dass wir uns nicht unterkriegen lassen von allen Einschränkungen, die es gibt, sondern dass wir zusammenkommen und miteinander Gott erleben wollen. Ja, wie fandet ihr so dieses interaktive Element so mit Handy und abstimmen und dabei sein? Es wird uns heute noch ein bisschen begleiten, es wird noch weitergehen. Also ihr dürft das Handy noch in Reichweite lassen und geht es schon gleich weiter eigentlich mit der nächsten Frage. Und zwar möchte ich heute unsere Serie abschließen mit diesem Titel Übungen zur Heiligung. Und bevor ich in das Thema für heute einsteige, möchte ich euch erstmal fragen, wie es euch in diesem Thema erging. Können wir schon mal, achso, ich habe das ja auch hier, genau. Bin überfordert heute zu viel. Genau, also die Serie Übungen zur Heiligung hat mich A, positiv herausgefordert, B, hat mich eigentlich nicht so richtig abgeholt, hat mich nicht echt interessiert, ging ein bisschen an mir vorüber. Oder die dritte Antwortmöglichkeit, das hat mich eigentlich eher deprimiert. Ja, ich ging da immer raus mit dem Gefühl, was ich alles nicht schaffe. Und ihr dürft super ehrlich abstimmen, weil es ist total anonym. Das ist das Beste. Ihr könnt sagen, es war total schlecht, weil keiner weiß, wem das zuzuordnen ist. Also stimmt ganz ehrlich ab, damit wir auch von euch hier so ein wertvolles Feedback bekommen, ein Stimmungsbild. Und es ist natürlich für uns hilfreich, auch wenn wir in der Planung sind, in der Vorbereitung sind für neue Serien, dann ist es immer gut, auch so eine Rückmeldung zu bekommen, wie die Sachen so angekommen sind. Okay, wir sind bei 17. Teilnehmern, ich glaube, da können wir das einfach im Hintergrund noch ein bisschen laufen lassen. Manch einer muss es sich ja auch erst überlegen, ja. Bin ich jetzt da deprimiert raus oder fand ich es eigentlich nur irrelevant für mein Leben oder hat es mich tatsächlich positiv geprägt, motiviert und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle herausgefordert. Wir können einfach diese Folie im Hintergrund noch ein bisschen lassen, weil sobald ich aus der Folie rausspringe, ist für euch auch die Möglichkeit nicht mehr gegeben, weiterhin eure Stimme dafür abzugeben. Wir haben uns ja seit dem 3. Januar, also seit diesem Jahr, mit diesem Thema beschäftigt. Und mir war es einfach ganz wichtig, so zum Abschluss der Serie uns nochmal mit reinzunehmen, was war eigentlich der Grund? Was war der Hintergrund dafür, warum wir dachten, diese Serie, die ist für uns an dieser Stelle und jetzt in dieser Zeit wichtig? Ich glaube, dass in diesen Zeiten von anhaltendem Lockdown, von hin und her, von immer wieder neuen Verordnungen, da ist es so leicht. Es ist so leicht, dass man den Fokus aus den Augen verliert. Und es geht nicht nur allen Menschen so, das geht auch uns Christen so. Also falls du es noch nicht wusstest, als Christen sind wir auch noch Menschen. Ja, und als Christen verlieren wir auch manchmal den Fokus. Und ich hatte euch gesagt, ich habe gefühlt im letzten Jahr mehr die Corona-Verordnungen gelesen als die Bibel. Und da habe ich gemerkt, irgendwas stimmt da von der Verhältnismäßigkeit nicht mehr. Und ich glaube, vielen von uns geht es so, dass wir in diesen Zeiten irgendwo verunsichert sind. Da gibt es ständig negative Schlagzeilen. Es gibt manchmal vielleicht auch Sorgen um den Arbeitsplatz. Es gibt Probleme mit der Schule. Die Kinder machen nicht mehr so mit, wie wir das wollen oder wie wir das von ihnen gewohnt sind. Kita hat zu. Und das Vermissen von gelebten Freundschaften, das Vermissen von sozialen Kontakten führt zu einer zunehmenden Einsamkeit. Und all das sind Faktoren, die gehen nicht spurlos an uns Menschen vorüber. Und wir wollen jetzt mal dazu ein kurzes Statement hören. Das habe ich als Ergebnis einer groß angelegten Studie im Tagesspiegel gelesen. Und dort heißt es, 82% Ärztinnen und Ärzte stellen bei ihren Patienten häufiger Probleme mit Angstzuständen fest. Knapp 80% diagnostizieren öfter als zuvor Depressionen. Das war vom 18.12.2020. das Ergebnis dieser Studie. Und dann habe ich mir nochmal speziell angeschaut, was ist los mit unseren Kindern und Jugendlichen. Und die Kinder- und Jugendpsychotherapeutin Adriana Sartorius, sie sagt das Folgende. Die Angst, die schulischen Leistungen nicht mehr erbringen zu können, hat zugenommen. Zu nimmt auch das Rückzugsverhalten, Stimmungsschwankungen, der Medienkonsum, Überraschung, depressive Symptome und Ängste. Hier insbesondere die Angst vor, aber auch die Auseinandersetzung mit dem Tod. Auch Zukunftsängste sehe ich verstärkt. Das sagt eine Kinder- und Jugendpsychotherapeutin. Es betrifft unsere Kinder und Jugendlichen unserer Gesellschaft. Also ich glaube, es steht außer Frage, dass die Situation, in der wir sind, etwas mit uns macht. Jetzt führe ich das Ganze nicht an, weil ich Stimmung machen möchte gegen die Maßnahmen der Regierung und ich jetzt irgendwie gleich hier so ein Schild hinterm Klavier vorzauber, auf dem steht, stoppt den Lockdown. Nein, das ist nicht mein Anliegen. Mein Anliegen ist ein ganz anderes. Ich will mir nämlich die Frage stellen, haben wir als Christen hier etwas entgegenzuhalten? Oder sind wir als Christen vielleicht auch nur ein Spielball der Entscheidung anderer geworden? Können wir selbst ganz aktiv etwas für unsere Psychohygiene tun? Etwas dafür tun, dass es uns und unserer Seele gut geht? Und die nächste Frage war dann, ja, ist das überhaupt alles, was wir wollen? Dass wir einigermaßen psychisch stabil durch die Krise kommen? Das kann doch nicht alles sein. Gibt es nicht sogar eine Aufgabe und eine Chance für uns Christen, in dieser Zeit Zeichen zu setzen? Und so wie Petrus es sagt, Rechenschaft abzulegen von der Hoffnung, die in uns ist. Dann habe ich mich weiter gefragt, wie viel Hoffnung ist denn noch in uns? Ist die Hoffnung vielleicht am Schwinden? Und als ich mir all diese Fragen stellte, da wurde mir klar, dass wir eine Rückbesinnung auf unser Fundament brauchen. Wir brauchen nicht einfach nur Durchhalteparolen und das Denken, naja, wenn das alles mal vorbei ist, dann können wir endlich auch wieder mal durchstarten mit unseren Gemeinden. Sondern ich glaube wirklich, wir brauchen eine Besinnung auf das, was unseren Glauben ausmacht. Und was macht unseren Glauben aus? Ich glaube nicht so sehr, wie wir hier unsere Gottesdienste gestalten, auch nicht, wie oft mich irgendjemand anruft. Unser Glaube steht und fällt mit der Intensität deiner und meiner persönlichen Beziehung zu Jesus. Wenn deine und meine persönliche Beziehung zu Jesus intensiv ist und stark gelebt wird, dann hat unser Glaube ein gutes Fundament. Und so war es mit dieser Serie über die Übungen zur Heiligung, das Anliegen, uns alle zusammen herauszuführen aus einer gewissen Lethargie und Passivität. Und wisst ihr, so oft kommen wir auch als Christen in so eine falsche Denkweise, wo wir denken, okay, einfach nur abwarten und die Füße stillhalten. Das ist Fatalismus, indem wir einfach alles über uns ergehen lassen. Abwarten und Füße stillhalten ist nicht alles. Wir können die Zeit nutzen und wir können sie nutzen, um unsere Beziehung mit Jesus zu investieren. Wir können sie nutzen, um ein neues Bewusstsein dafür zu schaffen, wer er ist und was er für uns getan hat. Wir können sie nutzen, um nicht durch den Lockdown geistlich träge und unmotiviert zu werden, sondern vielmehr voller Freude und Motivation im Herzen, weil Jesus uns im Lockdown begegnet ist. Bist du Jesus schon begegnet? Hast du vielleicht sogar durch diese Serie der geistlichen Übungen schon einen Zugang zu seinem Herzen gefunden? Hat er schon deine Wunden verbunden und dich heil gemacht? Und diese ganz verschiedenen Übungen, die wir uns in den letzten Wochen angeschaut haben, das sind so wie unterschiedliche Wege zu dem einen Ziel. Das Ziel ist es, in unsere Beziehung mit Jesus zu investieren. Und bei diesem Stichwort investieren, da ist es ja so, wie wenn du ein Aktiendepot hast. Da setzt du ja auch nicht alles auf eine Karte und eine einzige Aktie, sondern du hast verschiedene Aktien im Depot. Und so haben wir verschiedene geistliche Übungen, an denen wir uns beteiligen. Und unser Wunsch ist, dass alle, jede einzelne Aktie gut performt, dass sie eine gute Rendite bringt. Und so haben wir gesprochen über diese unterschiedlichen geistlichen Übungen. Da war die Übung des Bibellesens. Wir haben gehört von Lobpreis und Anbetung als geistliche Übung. Vom Gebet. Letzte Woche haben wir über das Fasten gesprochen. Und dazwischen hatten wir noch zwei Einheiten über unsere Hingabe an Jesus und über unser Herz, das er verändern möchte und zu dem wir auch seine Veränderung brauchen. Und bei all diesen einzelnen unterschiedlichen Übungen, da war es uns immer wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir nicht deswegen in Gottes Augen heilig werden, weil wir in den einzelnen geistlichen Übungen gut performen und gut funktionieren. Wir sind vielmehr für ihn geheiligt und zur Seite gestellt, weil wir auf das Erlösungsopfer Jesu für uns vertrauen. Und weil wir geheiligt sind, weil wir abgesondert sind für ihn, da ist es auch unser Wunsch, gemäß unserer Stellung in Christus zu leben. Und zu diesem Leben in Christus helfen uns diese geistlichen Übungen. Und heute habe ich zum Abschluss der Serie noch eine weitere Übung für uns parat. Seid ihr bereit?
Ja.
Ja? Ich sage euch noch nicht, welche Übung das ist, sondern ich möchte, bevor wir uns diese Übung anschauen, ein Gleichnis von Jesus nacherzählen. Und es ist, glaube ich, das berühmteste und bekannteste Gleichnis von Jesus, das auch viele Nichtchristen gut kennen. Wenn ihr es nachlesen wollt, dann könnt ihr es finden in Lukas 10, dort in den Versen 25 bis 37. Und ich möchte euch diese Geschichte jetzt nacherzählen aus der Ich-Perspektive. Also ich schlüpfe in die Haut einer der Protagonisten dieses Gleichnisses, okay? Leute, ich muss euch unbedingt was erzählen. Was mir vor ein paar Monaten passiert ist, das glaubt ihr einfach nicht. Aber bevor ich mehr erzähle, mein Name ist Dan und ich bin ein einfacher jüdischer Bauer und ich lebte zur Zeit Jesu, also ziemlich lange her. Aber zu seiner Zeit habe ich gelebt und dann habe ich die Nachricht bekommen von meiner Cousine, dass es ihnen in ihrem Zuhause, in ihrer Familie total schlecht geht. Ihr Mann war krank geworden und er hat es nicht mehr geschafft, sich um den Lebensunterhalt der Familie zu kümmern. Und die ganze Verwandtschaft, niemand war in der Nähe, um ihnen zu helfen. Meine Cousine, sie lebte mit ihrer Familie in Jericho. Und ich lebte nicht weit von Jerusalem, hatte einen kleinen Acker dort. Aber als ich diese Nachricht bekommen habe, da habe ich mir Sorgen gemacht. Und ich habe sofort so viel Lebensmittel, wie ich nur tragen konnte, eingepackt. Und ich wollte mich auf den Weg machen. Aber jetzt ist es so, dass dieser Weg von Jerusalem nach Jericho, den geht keiner gerne alleine. Also habe ich gefragt bei meinen Freunden, auch bei den Geschäftsleuten, die ich kannte, ob sie nicht irgendwie noch ein Business in Jericho zu erledigen hätte. Aber keiner wollte mitkommen. Keiner hatte irgendwas zu tun. Also habe ich mich alleine auf den Weg gemacht. Und weil die Strecke, das sind ungefähr 30 Kilometer, also das kann man schon schaffen an einem Tag, aber ich wollte sicher sein, dass ich durchkomme an diesem Tag, also bin ich richtig früh aufgestanden. Ich habe mich auf den Weg gemacht, noch vor der Dämmerung. Ich habe meine Sachen gepackt und bin losmarschiert, um meiner Cousine und ihrer Familie zu helfen. Und ich sage euch, der Weg von Jerusalem nach Jericho, der ist alles andere als angenehm. Ich habe euch hier mal ein kleines Bild mitgebracht, dass ihr wisst, wie es dort so aussieht. Es ist eine Geröllwüste, eine Steinwüste. Keiner fühlt sich dort wohl. Und jeder möchte, so schnell es nur irgendwie geht, dort durchkommen. Ich habe um die Mittagszeit eine kleine Rast gemacht, weil ich einfach ein bisschen Wasser brauchte und mein Proviant zu mir nehmen wollte, wieder zu neuen Kräften kommen wollte, um mich dann wieder weiter auf den Weg zu machen. Und gerade als ich meine Sachen wieder zusammengepackt hatte und mich auf den Weg machen wollte, um weiterzugehen, da kam eine Horde von Räubern hinter einem Felsen hervorgesprungen und sie haben angefangen, auf mich einzuschlagen. Sie haben mich mit Knüppeln niedergeschlagen und der erste von ihnen, der hat mein ganzes Gepäck genommen und wollte sich schon aus dem Staub machen. Aber die anderen, die haben immer wieder auf mich eingetreten mit ihren Füßen und mit ihren Knüppeln haben sie mich niedergeschlagen. So gut es ging, habe ich versucht, meinen Kopf zu schützen. Aber ich hatte einfach keine Chance gegen diese 5 Männer. Irgendwann habe ich das Bewusstsein verloren. Als ich wieder zu mir kam, da versuchte ich, meine Augen zu öffnen. Das eine Auge, das ging gar nicht auf, das war so zugeschwollen. Und das andere, das konnte ich einen kleinen Spalt öffnen. Alles war verschwommen. Aber ich nahm wahr, wo ich war. Ich lag blutüberströmt in der Mittagssonne direkt neben dem staubigen Weg. Beim Versuch, mich aufzurichten, brach ich sofort wieder zusammen. Es war furchtbar. Meine Hoffnung, diesen hinterhältigen Angriff zu überleben, sie wurde von Minute zu Minute weniger. Und dann konnte ich eine Person entdecken, die auf dem Weg kam, in meine Richtung. Ich dachte, Gott, wen schickst du? Wie ist das möglich? Und diese Person, sie kam näher und näher. Und ich konnte aus diesem Augenwinkel erkennen an seiner Kleidung, dass es ein Priester war. Gott sei Dank, dachte ich mir. Und ich versuchte, den Mann anzusprechen. Aber es kam nur ein Wimmern hervor. Und mein Arm, den ich heben wollte, der zuckte nur. Trotzdem konnte ich für einen ganz kurzen Augenblick erkennen, wie mir dieser Priester in die Augen sah. Und dann ging er weg. Er hat einen Bogen um mich gemacht und er ging weiter seines Weges. Ich konnte es nicht fassen. Es war meine einmalige Chance, gerettet zu werden. Und dann sowas. Ich sank wieder in mir zusammen, um mein unausweichliches Schicksal hinzunehmen. Aber zu meiner großen Überraschung kam noch ein weiterer Mann auf diesem Weg. Und ich konnte wieder so ganz verschwommen durch mein Auge erkennen, dass es ein Levit war. Auch er hatte diese typische Kleidung für die Leviten an und als Levit dient er im Tempel. Die zweite Chance, die Gott mir gibt, dachte ich. Ich schöpfte wieder Hoffnung. Aber ob ihr es glauben wollt oder nicht, er reagierte genauso wie der Priester. Auch er machte einen großen Bogen um mich herum, anstatt mir zu helfen. Und dann, nach dieser unglaublichen Enttäuschung, kam tatsächlich ein dritter Mann vorbei. Ich hatte inzwischen keine Hoffnung mehr, dass mir dieser Mann helfen würde. Dennoch versuchte ich wieder, mein Auge zu öffnen, um zu sehen, wer es war. Aber es gelang mir nicht. Ich konnte hören, wie sich Schritte näherten. Und dann fühlte ich eine Hand auf meinem Kopf. Mit letzter Kraft öffnete ich das Auge und ich blickte in die Augen eines Samariters. Er hatte sich über mich gebeugt, um mir zu helfen. Wie jeder gute Jude hasste ich die Samariter. Sie waren uns ein Dorn im Auge, sie waren verhasst. Aber ausgerechnet er erbarmte sich meiner. Er nahm Wasser von seinem Esel und er träufelte mir einige Tropfen in den Mund Und danach wusch er vorsichtig meine Wunden aus. Anschließend hat er mir die Wunden verbunden und dann hiefte er mich auf seinen Esel. Es überstieg all meine Vorstellungen und gleichzeitig beschämte es mich, weil ich doch so abwertend über die Samariter gedacht hatte. Er ging zu Fuß und ich hing auf seinem Esel, bis wir zum nächsten Gasthaus kamen. Dort brachte er mich nach drinnen und er gab dem Wirt Geld, damit er mich pflegen sollte. Ich war ganze 2 Wochen in diesem Gasthaus und der Wirt erhegte und pflegte mich. Und dann kam ich langsam wieder zu Kräften. Ohne diesen Mann hätte ich diesen furchtbaren Tag niemals überstanden. Ich verdanke ihm mein Leben und ich werde ihm für immer dankbar sein. Ja, ihr Lieben, das war das Gleichnis, das wahrscheinlich die meisten von euch kennen, vom barmherzigen Samariter. Und bevor ich gleich noch ein paar Gedanken zu diesem Gleichnis teile, habe ich noch mal so eine Partizipation für euch. Ihr dürft gerne noch mal euer Handy zücken. Und ich möchte gerne von euch wissen, wenn ihr an diese Geschichte denkt, an dieses Gleichnis von Jesus, die Geschichte, wie ich sie jetzt erzählt habe, mit welchem Teilnehmer aus der Geschichte kannst du dich am besten identifizieren? Dem barmherzigen Samariter, dem Opfer, den Räubern, dem Wirt oder dem Priester und dem Levit? Und das Schöne ist, man kann, wie auch vorhin, ganz anonym, ehrlich sagen, mit wem man sich identifizieren kann am besten. Okay, wir sind bei 19. Warten wir noch einen kleinen Moment. Also das überrascht mich jetzt tatsächlich, dass wir im ersten Gottesdienst mehr Leute hatten, die dabei waren, als im zweiten. Spannend. Also ich will keinen Druck auf euch ausbauen. Ja? Völlig in Ordnung. Ihr müsst ja nicht mitmachen. Vielleicht seid ihr auch nur so, dass ihr sagt, nee, ich will nicht, dass mein Handy im Gottesdienst klingelt. Das habe ich nicht dabei. Alles gut. Aber es schiebt sich immer noch so ein bisschen hin und her. Ist noch nicht alles durch. Also was ich tatsächlich sehr interessant finde, das hatten wir in der Tat im ersten Gottesdienst nicht, dass es jemanden gibt, der sich mit den Räubern identifiziert. Finde ich eine sehr mutige Antwort und ich hoffe auch keine Spaßantwort, sondern eine ehrliche Antwort. Man sagt, Mensch, im Grunde bin ich schon eher jemand, der eigentlich andere ausbeutet oder so. Es kann ja auch eine wichtige Erkenntnis sein. Mit den Opfern hatten wir im ersten Gottesdienst eine Person, die sich damit identifiziert hat. Im zweiten hier sind es jetzt schon mal, denke ich, mindestens 2, wenn ich so Prozent rechnen einigermaßen dabei bin. Priester und Levit finde ich auch eine echt, echt ehrlich mutige Antwort. Und natürlich ist es verbunden mit dem Wunsch, dass man sagt, ich möchte nicht so sein, aber wenn ich ehrlich bin, dann bin ich oft so. Ich sehe Leute in Not und ich mache eher einen Bogen um sie, als ihnen wirklich zu helfen. Und wenn man da zumindest mal das ehrlich reflektiert, dann kann man sich zumindest mal darüber Gedanken machen. Und tatsächlich ist ähnlich wie im ersten die Verteilung zwischen barmherzigem Samariter und dem Wirt ähnlich groß. Beide taten Gutes. Ich sag mal, der Samariter, der ging wirklich so über das normale Maß hinaus, was man sich so vorstellt. Und der Wirt ging aber zumindest die 2. Meile. Ja, er hat den Mann auch nicht abgelehnt und gesagt, Moment, ich bin doch keine Krankenschwester oder kein Arzt, sondern er hat ihn aufgenommen und er hat sich um ihn gekümmert. Aber er hat sich seine Dienstleistung auch bezahlen lassen. Ja, also manchmal kann man das vielleicht vergleichen, wenn wir hören von irgendeiner Not in einem anderen Land und wir denken, naja, wir können da nichts machen, aber wir können wenigstens Geld geben. Es ist schon gut, es ist ein richtiges Herz dabei, aber es ist vielleicht noch nicht genau das, was Jesus mit diesem Gleichnis erreichen wollte. Und ich danke euch ganz herzlich fürs Mitmachen, dass ihr da wirklich so spontan da dabei wart, finde ich richtig gut. Und ich habe diesem Thema, dieser geistlichen Übung die Überschrift gegeben, anderen dienen. Damit möchten wir die Serie abschließen, dass wir den Blick auch richten weg von uns und weg von unseren Nöten und Bedürfnissen und auch hin zu anderen. Dass wir auch gerufen sind, anderen Menschen zu dienen. In Matthäus 22, da wird Jesus gefragt, welches das wichtigste Gebot ist. Auch dieser Vers ist Christen wie Nichtchristen bestens bekannt. Dort heißt es, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Das ist die Antwort Jesu auf die Frage, welches das größte und das wichtigste Gebot ist. Da geht es in seiner Antwort um die Liebe zu Gott und um die Liebe zum Nächsten. Und die Rahmengeschichte für das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, die habe ich euch ja gar nicht erzählt, die habe ich euch vorenthalten. Aber die Rahmengeschichte vom barmherzigen Samariter ist ganz, ganz ähnlich. Da kommt auch ein Mann, diesmal ist es ein Schriftgelehrter, zu Jesus. Und dieser Schriftgelehrte, er fragt Jesus, was muss ich tun, dass ich in den Himmel komme? Der Schriftgelehrte, sollte man meinen, weiß es doch eigentlich selber. Und entsprechend sagt Jesus, okay, ich spiele den Ball einfach mal zurück. Was denkst denn du? Was denkst du, dass du tun sollst, um in den Himmel zu kommen? Und der Schriftgelehrte, er zitiert die gleichen beiden Gebote, die Jesus in Matthäus 22 nennt. Er sagt, ich soll Gott lieben und ich soll meine Nächsten lieben. Alles easy, sollte man meinen, oder? Jesus und ein Schriftgelehrter sind sich einig. Wie oft kommt das denn vor? Sie sind sich einig und Jesus sagt, du hast gut geantwortet. Ist doch auch nett, ja? Kleine Schulterklopfen, hast du fein gemacht. Du hast gut geantwortet. Und jetzt begeht dieser Schriftgelehrte einen vielleicht fatalen Fehler, ich weiß es nicht. Eigentlich nicht, weil für uns war es gut, sonst hätten wir das Gleichnis nicht. Er ist so ein bisschen spitzfindig. Er will eigentlich Jesus herausfordern. Und dann sagt er zu Jesus, wer genau ist denn eigentlich mein Nächster? Und daraufhin erzählt Jesus das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Und dieses Gleichnis, das war für die jüdischen Zuhörer ein echter Hammer. Nicht nur für diesen Schriftgelehrten, auch für alle anderen. Aber am Schluss, weil Jesus hat dieses Gleichnis ja explizit diesem Mann erzählt. Und dann fragt Jesus ihn am Schluss, also es ist eigentlich echt wieder richtig Humor, ja. Er fragt ihn, ein bisschen unverschämt, provokant, süffisant, fragt er ihn, und was meinst du? Also muss ich weiterklicken. Fragte Jesus den Gesetzeslehrer, wer von den dreien hat an dem Mann, der den Wegelagerern in die Hände fiel, als Mitmensch gehandelt? Er antwortete, der Erbarmen mit ihm hatte und ihm geholfen hat. Da sagte Jesus zu ihm, geh und mach es genauso. Jesus sagt mit der Geschichte, dein Nächster ist nicht nur dein Lieblingsnachbar. Dein Nächster ist nicht nur dein guter Freund in Not, der mal Hilfe braucht. Deine Nächsten lieben bedeutet nicht nur denjenigen zu lieben, von dem du etwas zurückerwarten kannst. Ja, kennt ihr das? Man schenkt jemandem was zu Weihnachten und das nächste Jahr kriegt man nichts zurück. Also, ob ich dem oder der nochmal was schenken soll? Oder man lädt jemanden ein und wartet auf die Retoureinladung und die bleibt aus. Dein Nächster ist jeder Mensch, der in Not ist. Das ist die Definition von diesem Gleichnis. Und wenn wir die Konstellation mit dem Priester und dem Leviten und dem jüdischen Opfer und dem Samariter in unsere heutige Zeit übertragen, dann wäre das ungefähr so, als würde ein syrischer Flüchtling zusammengeschlagen auf dem Boden liegen und ein Ostberliner Skinhead kommt, bringt ihn ins Krankenhaus und pflegt ihn gesund. Das war die Provokation von Jesus in diesem Gleichnis. Oder wir könnten uns vorstellen, ein radikaler Linker von der Antifa, der liegt am Straßenrand, und ein stinkreicher Bankvorstand, der gerade 10.000 Stellen abgebaut hat, kommt vorbei und lädt ihn in seinen Mercedes. Wir müssen uns das einfach mal in unsere Zeit übertragen auch, was die Aussagen Jesu hier waren. Und wenn wir die Worte von Jesus ernst nehmen, dann sind wir als seine Nachfolger aufgefordert, unsere Nächsten zu lieben. Zunächst sind wir aufgefordert, Gott zu lieben, mit ganzem Herzen, ganzer Seele und mit ganzer Kraft, aber eben auch unsere Nächsten, und zwar jeden. Und wir sollen den nicht nur irgendwie lieben, sondern so wie uns selbst. Kurzer Zeitgedanke. In meinen Augen haben manche Leute diesen Vers echt missbraucht. Dahin gehen und sagen, ja, du musst zu einer guten Selbstliebe finden. Es heißt, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn du dich selbst nicht liebst, dann kannst du auch deinen Nächsten nicht lieben. Mit dieser Liebe, von der Jesus hier spricht, da geht es nicht darum, dass man mal unzufrieden mit sich ist. Hey, auch wenn du dich vielleicht nicht liebst, du isst, du pflegst dich, du arbeitest, du sorgst für dich, dass du ein Dach über dem Kopf hast. Du tust alles, was du tun kannst, dass es dir und deinem Ich gut geht. Und darum geht es in dieser Aussage. Mit Liebe ist es nun mal so, dass sie sichtbar werden muss. Unsichtbare Liebe, also Liebe als reines Lippenbekenntnis, ist ziemlich wertlos, oder? Ich habe uns da nochmal einen kleinen Vergleich mitgebracht. Stell dir mal vor, es gibt einen jungen Mann. Es gibt ja junge Männer. Also ich muss jetzt gucken, dass ich nicht in eine falsche Richtung schaue. Stell dir vor, es gibt einen jungen Mann. Und dieser junge Mann, er ist bis über beide Ohren verliebt. Wir nennen diesen jungen Mann einfach mal Romeo. Okay? Er heißt Romeo und er ist verliebt und er hat eine Herzdame und er bekennt, er schreibt ihr Briefchen oder WhatsApps oder wie auch immer man das heute macht. Er tut alles, um irgendwie ihre Aufmerksamkeit zu bekommen. Und diese junge Frau, seine Angebetete, wir nennen sie einfach mal Julia. Wir nennen sie einfach mal Julia. Julia antwortet Romeo. Könnt ihr euch das vorstellen? Wird euch schon warm ums Herz? Julia antwortet Romeo und sie sagt, oh mein Romeo, ja, wie gerne möchte ich mit dir zusammen sein. Lass uns doch morgen Nachmittag spazieren gehen. Ist doch schön, oder? Was glaubt ihr, was bei Romeo abgeht? Romeo antwortet Julia und sagt, oh meine geliebte Julia, wie sehr ich dich liebe. Aber morgen Nachmittag kann ich leider nicht. Da habe ich schon einen Termin mit meinen Kumpels. Wir haben uns verabredet, eine Runde League of Legends zu spielen, wie jeden Nachmittag. What? Oder? Glaubt ihr, Romeo liebt Julia wirklich? Keine Ahnung, ja? Also irgendwie... Irgendwie merkt man, da ist ein, irgendwas stimmt da nicht, oder? Irgendwas knistert, irgendwas ist nicht richtig. Wenn man Julia liebt, dann geht man mit Julia nicht spazieren, sondern sogar wandern. Auch wenn man es eigentlich hasst. Man tut alles, was man tun kann, um Zeit mit dieser Person zu verbringen, die man liebt. Warum erzähle ich euch das? Meine Aussage ist, Liebe, die unsichtbar bleibt, ist keine Liebe. Liebe, die ein reines Lippenbekenntnis bleibt, aber die sich niemals in Taten zeigt und äußert, ist wertlos. Und Jesus, er redet ja nicht nur von Liebe zu unserer Herzdame. Er redet von Liebe zu den Verstoßenen, von Liebe zu den Verachteten. Ja, wie in seiner Beispielgeschichte deutlich wird, sogar von Liebe zu denen, die wir eigentlich gar nicht lieben wollen. Kennst du das? Gibt es Menschen in deinem Leben, von denen du sagst, die will ich gar nicht lieben? Also ich kenne das. Vielleicht seid ihr noch viel heiliger. Menschen, die einem irgendwo so zuwider sind, die immer so komisch reagieren. Und dann denkt man doch immer nur, ja, selber schuld, warum soll ich dir jetzt nochmal helfen? Und Jesus, er wünscht, dass wir eine Liebe haben, nicht nur der schönen Worte, sondern eine Liebe der guten Taten. Eine Liebe, die nicht unsichtbar bleibt, sondern eine Liebe, die sichtbar wird. Und wie wird Liebe sichtbar? Durch Dienen. Indem wir bereit sind, anderen Menschen zu dienen. Indem wir bereit sind, mach's mal ein ganz alltägliches Beispiel, indem wir bereit sind, jemandem die Küche einzubauen, von dem ich nie irgendwas zurückbekommen werde. Indem wir bereit sind, jemandem beim Umzug zu helfen, dessen Gesicht mir eigentlich überhaupt nicht passt. Wie sieht es aus mit dir? Wie schaffst du es, deine Liebe zu zeigen? Und zwar nicht nur deine Liebe zu deiner Familie und zu denen, die dir nahestehen, sondern auch deine Liebe zu denen, die so ganz anders ticken als du. Der Gesetzeslehrer, der zu Jesus kam und ihn fragte, wer denn der Nächste überhaupt ist, er ging in dieses Gespräch rein mit einer falschen Grundannahme. Ich habe es vorhin schon gesagt, aber wir lesen den Vers nochmal ganz kurz. In Vers 25, da sagte er, Meister, fragte dieser Schriftgelehrte, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Was ist die falsche Annahme? Ich höre Murmeln.
Dass er sich verdienen
kann. Genau. Er denkt, er kann sich dieses ewige Leben, er kann was dazu beitragen durch seine eigenen Taten. Und mit dieser Frage wird schon deutlich, dass dieser Mann überhaupt nicht verstanden hat, dass wir uns das ewige Leben nicht durch unsere eigenen Taten verdienen können. Das war bei jeder Predigt zu diesem Thema unser Hinweis. Wir tun diese Übung nicht, um uns etwas zu verdienen, noch nicht einmal das Wohlwollen Gottes zu verdienen, sondern wir tun es aus Dankbarkeit für das, was er für uns getan hat. Wir können uns das ewige Leben auch nicht verdienen durch das Dienen und die Nächstenliebe. Auch das reicht nicht. Aber können wir dann im Umkehrschluss sagen, boah, Gott sei Dank. Ich habe Jesus mein Leben gegeben. Ich bin erlöst. Ich bin befreit. Also ficht mich das gar nicht an. Dieses Thema der Nächstenliebe, das betrifft mich überhaupt nicht. Ich kann euch sagen, was für ein bescheuertes Denken wäre das? Natürlich gilt uns dieses Gebot. Wem sonst sollte es gelten, wenn nicht den Nachfolgern Jesu? Aber es gilt uns eben nicht, um uns zu erlösen, sondern es gilt uns, weil wir erlöst sind. Es gilt uns, weil Jesus unser Herz berührt und verändert hat. So wie Peter gepredigt hat. Und darum beten wir immer wieder. Herr, verändere du mein Herz. Und da, wo es erst in Teilen verändert ist, da beten wir weiter. Herr, verändere es weiter. Es gilt, und weil wir ihn von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all unserer Kraft lieben, wollen wir natürlich auch das zweite Gebot befolgen. Und deswegen wollen wir auch wirklich alles daran setzen, um uns in dieser Disziplin durch viel Übung nach vorne zu bringen, um darin zu wachsen. Müssen wir jetzt Angst haben, dass wir von Gott verworfen werden, wenn uns bewusst wird, dass wir nicht jeden unserer Nächsten lieben wie uns selbst? Müssen wir auch nicht. Wir leben Gott sei Dank in der Gnade. Aber wenn sich nicht in mir etwas regt, es mir sagt, es wird Zeit, dass meine Liebe zu meinen Nächsten sichtbar wird und noch mehr sichtbar wird, dann haben wir das Gnadenangebot Jesu auch ganz schön missverstanden. Ich möchte noch einen Satz dazu sagen, dass es auch Menschen gibt, die können uns bis zum Ende leer saugen. Du gibst und 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 du liebst und du liebst und du dienst und du dienst und irgendwann landest du selber in der Klapse, weil du einfach nicht mehr kannst. Ich glaube, wir brauchen uns nicht durch so ein Wort auffordern lassen, dass wir jedem und allem gegenüber uns immer nur ständig ausnutzen lassen. Wir dürfen Menschen auch Grenzen zeigen. Und wir dürfen Menschen auch zeigen, wie weit wir bereit sind, mit ihnen zu gehen. Und sie dann auch in ihrer Verantwortung weiterschicken. Der Samariter, ja, half dem Mann und er gab ihn weiter in die Hände des Wirtes. Der Wirt, er pflegte den Mann. Wir wissen nicht, wie das Gleichnis ausgeht. Es ist auch ein Gleichnis, es ist ja nicht wirklich passiert. Jesus hat die Geschichte erfunden. Aber wenn wir sie weiterdenken und weiter spinnen, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder kam der Samariter zurück und hat dem Wirt noch mehr Geld gegeben, aber irgendwann ist dieses Opfer auf eigenen Füßen gestanden und ging wieder seine eigenen Wege und ging seiner eigenen Verantwortung nach. Ich sage das all denen, zu all denen, die denken, oh, ich gebe nicht genug, ich muss noch mehr geben, ich muss noch mehr lieben. Und das ist die Gefahr bei solchen Themen, dass man dann denkt, oh, dann fühlen sich immer die angesprochen, die sowieso schon alles machen und bei den anderen ist eh Hopfen und Malz verloren. Ja, aber jetzt ist natürlich die Gefahr, dass jemand denkt, oh ja, ich habe ja eh schon alles gemacht, ich kann mich ausruhen, dass Gott dir selber zeigen möge. Lass ihn sprechen zu dir und zu deinem Herzen. Das Team kann gerne nach vorne kommen. Und ich möchte dich einfach einladen, jeden Einzelnen, dass du dir jetzt vielleicht beim nächsten Lied ganz konkret Gedanken machst. Was könntest du, nicht so wischiwaschi Lippenbekenntnis, sondern was kannst du ganz praktisch und ganz konkret in der nächsten Woche, nicht irgendwann, in der nächsten Woche tun, um deinen Mitmenschen zu zeigen, dass du sie liebst und dass sie dir wichtig sind? Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort und für deine liebevolle Art, mit der du uns immer daran erinnerst, was du mit unserem Leben vorhast. Ich danke dir, Jesus, dass wir so viele verschiedene Übungen anschauen durften. Und ich bete, Herr, dass es einfach in den Herzen hineingefallen ist und dass wir auch anfangen, diese Übungen zu praktizieren, um darin zu wachsen und um mehr und mehr auch zu lernen, in dem Stand zu leben, in den du uns versetzt hast. Ich bete für meine Geschwister, dass du und auch jetzt mit diesem Thema der Herausforderung, die Liebe zu anderen Menschen sichtbar werden zu lassen. Ich bitte dich, Herr, dass du uns hilfst, dass du uns gute Ideen schenkst. Vielleicht auch nicht eine Methode, die für alle gleich ist, sondern ganz individuell, wie wir einzelnen Menschen zeigen können, dass sie uns wichtig sind und dass wir sie lieben. Herr, öffne mein Herz. Weite mein Herz für Menschen, die darin im Moment noch keinen Platz haben. Ich bitte dich darum, in deinem Namen, Jesus. Amen.